HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Hey Corona, wir haben keinen Bock mehr. Corona, ciao, Corona, ciao. Corona,
sie herunterzuladen und zu nutzen, das ist ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung.
Sie kommt gerade rechtzeitig jetzt auch für die Situation der Lockerung.
Wir brauchen das Vertrauen der Bürger, dass viele mitmachen.
53% der Deutschen sind bereit, sich die Anwendung herunterzuladen.
Ja, seit kurz vor sechs habe ich sie tatsächlich runtergeladen und es ist total simpel.
Auf keinen Fall, weil ich das für sinnfrei halte und ich will nicht überwacht werden.
Ich mache es also mit gewissem Bauchweh, aber ich mache es, weil ich zum Beispiel auch wissen möchte, ob es ein besonderes Risiko ist, wenn ich meinen 85-jährigen Vater besuche.
Sie ist freiwillig, sie ist dezentral. Das heißt, die Daten werden vor allem eben auf dem eigenen Handy gespeichert. Und nur dann, wenn ich selber es auch freischalte, werden die Kontakte der letzten zwei Wochen informiert.
Wichtig ist, man erfährt jetzt nicht, wer diese Person ist oder wann und wo die Begegnung stattfand. Man kann also nicht sagen, ach klar, das war der Günther beim Biertrinken oder die junge Frau, die in der Bahn neben mir saß.
Macht euch locker, wir haben ja die App. Das ist auf ihren simplen Kern reduziert die jüngste Corona-Botschaft. Denn je mehr Kontaktbeschränkungen in letzter Zeit aufgehoben worden sind, beziehungsweise in nächster Zeit aufgehoben werden, desto mehr steigt wieder das Infektionsrisiko. Und ein Argument, warum wir uns das leisten können, liefert gerade auch jene Handy-App-Applikation, die das Bundesgesundheitsministerium heute vorgestellt hat und die man sich seit vergangener Nacht 2 Uhr herunterladen kann. Wer diese App auf dem Smartphone hat und sich dann nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, kann mit Hilfe der App alle Kontaktpersonen der letzten Zeit warnen. Vorausgesetzt, alle Beteiligten haben ein Smartphone, vorausgesetzt, alle Beteiligten haben die App darauf installiert und vorausgesetzt, alle haben genügend Vertrauen in diese Maßnahme. Vertrauen darauf, dass die App so funktioniert, wie sie soll. Vertrauen darauf, dass wir dadurch nicht mehr Daten preisgeben, als uns lieb ist. Und Vertrauen darauf, dass uns diese App auch tatsächlich etwas bringt. Dass sie uns nämlich ermöglicht, im Falle einer neuen Corona-Welle bei jedem einzelnen Wellenschlag sofort reagieren zu können mit Test, Behandlung, Quarantäne. Eines ist klar, die App ist umso hilfreicher, je mehr Menschen sich ihrer bedienen. Und deshalb ist sie eine, nicht Fleisch, aber Software gewordene Vertrauensfrage an uns alle. An diejenigen von uns, die nun vielleicht zum ersten Mal darüber nachdenken, sich ein Smartphone zuzulegen. Und an diejenigen, die bereits aus Erfahrung wissen, wie dominant ein Smartphone mit all seinen Chancen und Risiken in unserem Alltag sein kann. Smart gegen Corona, eine App als Alarmanlage, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und damit wir alle gleichermaßen smart, gleichermaßen klug und informiert in diesen Tag starten, jedenfalls was das Grundprinzip dieser Corona-Warn-App angeht, haben wir den Kollegen Oliver Günther gebeten, uns dieses Prinzip so einfach und so anschaulich wie möglich zu erklären.
Eins gleich vorweg. Die App heißt zwar Corona-Warn-App, aber das heißt nicht, dass die App mich live in Echtzeit warnt. Achtung, du hast gerade Kontakt zu einem möglicherweise Infizierten. Der Sinn der App ist ein anderer. Die App soll mich vor einer möglichen Ansteckung warnen, damit ich anschließend nicht weitere Personen anstecke. Sprich, die App schützt weniger mich als andere Menschen vor mir. Und zwar, indem sie einer besonders heimtückischen Eigenschaft des Virus digital entgegentritt. Der Eigenschaft nämlich, dass ich schon ansteckend bin, wenn ich mich noch gar nicht krank fühle. Die App ist also eine Art Frühwarnsystem. Sie warnt mich vor einer möglichen Infektion, damit ich dann umgehend Maßnahmen ergreife, um andere zu schützen, indem ich zum Beispiel zu Hause bleibe. Wie aber funktioniert das? Die App registriert für mich Kontakte zu anderen Personen. Und zwar vor allem zu Personen, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen. Denn bei Freunden und Bekannten ist die Sache noch relativ einfach. Wenn da jemand an Covid-19 erkrankt, fragt das Gesundheitsamt nach den Kontakten. Und dann wird mein Bekannter oder meine Bekannte sich erinnern, vor 2 Tagen, da war ich doch mit dem Oliver essen. Ab da gelte ich als Risikofall. Funktioniert alles ohne App? Okay. Was aber ist, wenn ich in der S-Bahn eine halbe Stunde jemandem gegenüber sitze, den ich gar nicht kenne, der aber einen Tag später krank wird? Selbst wenn sich die Person an die S-Bahnfahrt erinnert, weiß sie nicht, wer ich bin und ich erfahre nichts von der möglichen Ansteckung. Jetzt kommt die App ins Spiel. Nutzen wir 2 S-Bahn-Fahrer nämlich beide die App, haben unsere Handys sozusagen für uns registriert, dass wir länger als 15 Minuten, weniger als 2 Meter voneinander entfernt waren. Wenn mein S-Bahn-Mitfahrer dann krank wird und die Info in seine App einträgt, dann kann meine App wiederum mich warnen. Achtung, du bist einer infizierten Person zu lange zu nahe gekommen. Könnte sein, dass du dich angesteckt hast. Dazu bekomme ich eine Einordnung. Das Risiko ist eher gering oder hoch. Jetzt kann ich meinen Arzt oder das Gesundheitsamt kontaktieren oder zumindest mal ein paar Tage zu Hause bleiben, um andere Menschen nicht unnötig zu gefährden. Es gibt aber ein paar Schwachpunkte. Bleiben wir beim Beispiel S-Bahnfahrt. Die App berechnet das Risiko aus verschiedenen Parametern. Wie lange sind wir uns wie nahe gekommen? Sprich, Zeit und Abstand sind relevant. Ob wir beide eine Maske getragen haben, das registriert die App nicht. Sprich, möglicherweise warnt mich meine App vor einem möglichen Ansteckungsrisiko, gegen das wir uns in der S-Bahn de facto gegenseitig mit Masken geschützt haben. Da ich aber nicht erfahre, bei wem oder bei welcher Gelegenheit ich mich vielleicht angesteckt habe, kann ich auch nicht sagen, ach, das war doch in der S-Bahn, da hatten mein Gegenüber und ich doch eine Maske auf. Alles gut. Der Datenschutz macht diesen Abgleich nicht möglich. Und noch etwas ist wichtig. Ich muss das Handy mit der App immer nah bei mir haben. Wenn mein Handy in der Tasche oben im Gepäckfach der S-Bahn liegt und mein Gegenüber sein Handy im Rucksack auf dem Boden hat, ist der Abstand zwischen den Handys größer als der tatsächliche zwischen uns beiden, die wir vielleicht sogar noch miteinander reden. Die App würde in dem Fall das Risiko unterschätzen. Experten rechnen deshalb mit vielen Falschwarnungen. Was aber mache ich, wenn ich 3-4 Mal möglicherweise umsonst gewarnt wurde, immer zu Hause geblieben bin, die Gesundheitsbehörden informiert habe, immer umsonst? Ich werde die App wahrscheinlich löschen. Obwohl ich dann nie erfahren werde, dass ich vor 2 Tagen eine halbe Stunde in der S-Bahn neben einer Risikoperson gesessen habe und mich stattdessen auf die Familienfeier am Wochenende freue.
Soweit der Kollege Oliver Günther über das Prinzip der Corona-Warn-App und über seine Möglichkeiten und seine Grenzen. Dort, wo die Corona-App an ihre Grenzen stößt, und zwar was ihre Sicherheit angeht, sind in den letzten Wochen und Monaten auch die Mitglieder eines Forschungsteams unterwegs gewesen. Eines gemeinsamen Forschungsteams der Technischen Universität Darmstadt, der Universität Marburg und der Universität Würzburg. Zu diesem Forschungsteam gehört auch Professor Ahmad Reza Sadeghi vom Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst mal ein kurzes Wort zur Methode, Herr Professor Sadeghi. Welche Möglichkeit hatten Sie und die übrigen Mitglieder des Teams, diese Funktionsweise der Corona-App zu überprüfen, wenn diese App doch erst seit der vergangenen Nacht zur Verfügung steht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben die Spezifikation analysiert, die eigentlich von Google und Apple für Contact Tracing über Bluetooth-Kanal zur Verfügung gestellt wurde. Und wir haben das, die Spezifikation genau sozusagen implementiert, wie halt die Spezifikation strukturiert ist. Und dabei muss ich auch sagen, dass diese Kerntechnologie, die Corona-Warn-App, worauf Corona-Warn-App basiert, das ist diese Technologie von Google und Apple, ist immer noch, was die Software betrifft, immer noch nicht Open Source. Also man kann immer noch nicht auf den Code zugreifen. Also wir haben die Spezifikation analysiert und die Schwächen, die bereits bekannt waren, beziehungsweise die Risiken, die bereits bekannt waren, in der Praxis gezeigt.
Eine dieser Schwächen besteht offenbar darin, dass die App einem externen Angreifer ermöglichen kann, Bewegungsprofile von infizierten Personen zu erstellen und diese Personen sogar zu identifizieren. Wie ist das möglich? Gerade Identifikation soll doch eigentlich bei dieser App nicht möglich sein.
Wir haben vielleicht ein bisschen zu Hintergrund. Wir haben die Spezifikation aus folgender Sicht analysiert. Erfüllt die Spezifikation gewisse sozusagen Privatheit und Sicherheitskriterien oder nicht? Das war so aus der wissenschaftlichen Sicht das Wichtigste für uns. Und wir haben festgestellt, dass man tatsächlich Bewegungsprofile, wie Sie gesagt haben, von Infizierten herstellen kann, weil das Konzept das so hergibt. Und wir haben auch erwähnt, dass man vielleicht nicht alle einzelnen Personen identifizieren kann, aber das Potenzial besteht, dies zu machen, weil man den Suchraum mit vielen automatischen Werkzeugen und auch menschlicher Intelligenz sehr, sehr klein machen könnte. Das heißt, Man könnte feststellen, dass diese Person, weil halt das menschliche Verhalten ist ja meistens, besteht aus vielen Routinen, dass diese Person von Bahnhof zu seinem Arbeitsplatz geht und dann vielleicht auch zu einem Fitnesszentrum geht und danach nach Hause. Und dann können wir auch den Suchraum so verkleinern, dass wir wissen, wo diese Personen vielleicht sogar leben.
Das heißt, ein externer Angreifer könnte das, was ihm die App an Informationen liefert, abgleichen mit über die Bewegungsprofile mit Informationen, die das Smartphone vielleicht desjenigen vielleicht auf andere Weise liefert.
Genau, aber auch mit sozialen Netzwerken. Da gibt es auch sehr viele Veröffentlichungen über die Anonymisierungstechniken, die man verwenden könnte. Und natürlich auch ein großer Nachteil ist hier, den wir halt sehen, ist, dass wenn Sie genau wissen, dass in diesem Supermarkt viele Infizierten waren, gehen Sie dahin einkaufen. Und natürlich auch andere Aspekte, die vielleicht, wenn ich eine Art, wir nennen das Heatmap, also das heißt, wenn ich alle diese Bewegungsprofile auf eine Webseite veröffentlichen könnte und Menschen darauf schauen könnten, dann könnten sie selbst vielleicht herausfinden, oh, in diesem Viertel gab es schon einige Infizierte, also vielleicht ist das mein Nachbar. Und dann machen sie die Arbeit selber sozusagen, indem sie Facebook das einfach veröffentlichen. Ja, in unserem Viertel gibt es halt Infizierte.
Das heißt, ein Motiv für solche Hacker könnte sein, geschäftsschädigend zu wirken, also Leuten das Geschäft kaputt zu machen, indem sie in Misskredit bringen.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Es gibt natürlich für alle Hackerangriffe unterschiedliche Motivationsgründe. Da könnten ja finanzielle sein, da könnten ja Beschädigungen, also sagen in irgendeiner Form Beschädigung von Konkurrenten sein, aber auch, ich sage mal, eine Regierung in Misskredit bringen. Das sind Sachen, die für uns in erster Linie als Risikoszenarien nicht wichtig waren, sondern wir wollten wissen, gibt es Informationsfluss aus diesem Verfahren, was als anonym sozusagen hoch gepriesen werden. Das war für uns wichtig.
Und Sie haben ja noch etwas festgestellt bei Ihrer Untersuchung, und zwar, dass externe Angreifer aus der Verwendung der App nicht nur Informationen abschöpfen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, sondern dass sie diese Informationen auch manipulieren können und dass dadurch die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit des gesamten Kontaktverfolgungssystems beeinträchtigt werden könne. In welchem Umfang wäre denn das möglich, so sehr, dass die App dann womöglich wertlos ist?
Also wertlos würde ich nicht sagen. In dem Beitrag, der Vorbeitrag, wurde auch erwähnt, dass man falsche, sag ich mal, Meldungen bekommt. Falschmeldungen sind sehr wichtig und diese kann man ja auch künstlich bei diesem System beziehungsweise bei diesem Verfahren erzeugen, indem man die Daten, die sogenannte Beacons, die Bluetooth, die man nach sozusagen aussendet, von einem Ort zum anderen Ort sendet. Das haben wir ja in der Praxis auch feststellen können. Dieser Angriff ist bekannt. Das nennt sich Relay-Angriff. Und das kann zu Reduzierung der Genauigkeit des Systems führen, indem man halt immer mehr Infizierte sind, als sie existieren. Und das ist halt sehr schlecht für, wenn die anderen Algorithmen die Daten analysieren und wollen daraus sozusagen Resultate haben, die für Epidemiologen und andere Gesundheitsexperten wichtig sind.
Kann man denn gegen diese Lücken, diese Schwächen, über die wir gesprochen haben, etwas unternehmen, dass man die App dann sicherer macht?
Im Allgemeinen ja. Bei dem ersten Angriff, wo es um Bewegungsprofile geht, kann man natürlich dieses Zeitfenster, wo diese Beacons, also wo diese Daten immer ausgesendet werden, sehr klein machen. Aber dann, das löst zwar das Problem nicht, aber das sozusagen macht es immer erschwert, einfach einem Angreifer, um das zu erreichen, was man will, also Bewegungsprofile herzustellen. Was die IT-Sicherheitsaspekte betreffen, also zum Beispiel, dass man falsch Infizierte erzeugen kann, das ist sehr schwer zu lösen. Also ich sehe derzeit nicht eine sehr effiziente Lösung, die man sofort anwenden könnte. Und da musste man ein bisschen mehr. Natürlich gibt es Möglichkeiten, weil diese Beacons alle 10 Minuten immer rausgeschickt werden. Man könnte dafür sorgen, dass der Nutzer alle Beacons, die weniger, also aus 2 Minuten oder 10 Minuten sind, einfach löscht. Aber das geht einfach ins technische Detail. Das wäre eine mögliche Lösung, um die Effektivität des Angriffs zu reduzieren. Aber das würde das Problem nicht vollkommen lösen.
Dann sollten Sie dieses Gespräch an der Stelle mit uns nicht weiterführen, sondern mit den zuständigen politisch Verantwortlichen, dass die vielleicht noch was daraus schöpfen können. Vielen Dank, Professor Ahmad Reza Sadeghi vom Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt. Vielen Dank. Eine Technik, die nicht so funktioniert, wie sie soll, hat immer etwas Beunruhigendes. Das gilt gerade auch für digitale Technik. Aber digitale Technik, die allzu gut funktioniert, hat für manche von uns vielleicht auch etwas Beunruhigendes, jedenfalls dann, wenn sie mehr kann, als wir uns bisher vorstellen konnten. So wie zum Beispiel die persönlichen digitalen Assistenten in dem Roman Quality Land von Marc-Uwe Kling. Erschienen 2017 als Hörbuch gelesen vom Autor selbst und mit zwei Protagonisten namens Peter Arbeitsloser und Niemand.
Peter Arbeitsloser hat genug.
Niemand, sagt er.
Ja, Peter, fragt Niemand.
Ich habe keinen Appetit mehr.
Okay, sagt Niemand.
Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm. Niemand beobachtet ihn. Niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner, denn niemand ist ein Win-Assistent. Win, ein Kürzel für What I Need, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recycling-Fleischburger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen.
Quality Land von Marc-Uwe Kling. Von ihm, dem Autor, und vom Quality Land hören wir später noch mehr aus dem gleichnamigen Roman. Smart gegen Corona, eine App als Alarmanlage. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. An dem Tag, an dem die Bundesregierung die neue deutsche Corona-App offiziell präsentiert hat. Unser Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn war dabei und er lässt jetzt nicht nur einige der anwesenden Kabinettsmitglieder zu Wort kommen, sondern sogar die App höchstpersönlich.
Du bist mal hier, mal hier, mal da. Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich. Und sag Bescheid, wenn's ernst wird. Ich bin sicher. Und ich kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.
Das ist die Aufgabe der neuen App. Sie soll helfen, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Bundesregierung ruft daher die Handybesitzer dazu auf, sich die staatliche Warn-App zu laden. Diese sogenannte Tracing-App alarmiert Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie Erkrankten zu nahe gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie dies anderen Anwendern, die sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Dann kann man sich, auch ohne Symptome, auf Kosten der Krankenkasse testen lassen. Die App verrät weder Namen noch Standorte. Und damit wirbt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, für die neue App.
Sie wahrt die Anonymität, das ist wichtig. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht. Freiwillig, ob man sie runterlädt, freiwillig, ob man sie dann überhaupt einschaltet und die Bluetooth-Messung einschaltet. Sie ist freiwillig in der Frage, ob man nach einer Positivtestung sich dann entscheidet, andere zu informieren.
Diese App sei kein Allheilmittel, kein Freifahrtschein, aber ein wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, so Spahn. Denn wenn es wieder mehr Kontakte mit fremden Menschen gibt, in einer Demonstration zum Beispiel oder in einem Zug, dann kennt man den nicht. Und da hilft die App.
Gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied, weil wir eben damit auch diejenigen informieren können über ein mögliches Infektionsrisiko, wenn ein Mitfahrender positiv getestet wird, die wir sonst nie hätten informieren können.
Das macht die Kontaktnachverfolgung und das Unterbrechen von Infektionsketten deutlich einfacher und schneller. Vom Datenschutz und der Sicherheit der App zeigt sich Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, überzeugt. Seine Spezialisten hätten das geprüft.
Diese Sicherheit und die Qualität der App ist auf einem sehr hohen Niveau. Und damit erfüllt die App auch höchste Ansprüche, was den Datenschutz angeht.
Die App liefere einen ganz wichtigen Beitrag für die Infektionsbekämpfung, nämlich die Identifizierung einer Infektion und dann die Unterbrechung der Infektionskette, so Seehofer. Auch Bundesjustizministerin Christina Lamprecht, SPD, war beim Aufbau der App dabei. Für sie war die Freiwilligkeit eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Annahme der App.
Zum einen entscheiden Sie alle selbst darüber, ob Sie diese aus meiner Sicht sehr sinnvolle App nutzen, sich also auf Ihr Handy aufladen. Und darüber hinaus entscheiden Sie dann wiederum freiwillig, was mit den Daten, mit den Informationen, die Sie gewinnen, dann geschieht. Sie entscheiden darüber, ob Sie andere informieren. Ich kann nur auffordern, tun Sie das, denn damit schützen Sie auch andere. Aber es ist eben in Ihrer Entscheidung.
Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, setzt viele Hoffnungen in die App. Sie entlastet die lokalen Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Gerade diese systematische Nachverfolgung, so Wieler, sei schon bisher ein entscheidendes Kriterium dafür gewesen, dass Deutschland bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen sei.
So zitiert unser Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler. Und da der RKI-Präsident ausdrücklich die lokalen Gesundheitsämter erwähnt hat, nehmen wir das gleich mal zum Ausgangspunkt im Gespräch mit Dr. Kaschlin Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden. Guten Abend. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts sagt, die App entlaste die lokalen Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Was sagen Sie dazu? Rechnen Sie mit einer Entlastung?
Also wir rechnen damit, oder das erhoffen wir uns ja alle von der App, dass sie eben uns die unbekannten Kontakte zukünftig auch wird, ich nenne es jetzt mal, zuspielen können, die wir ja sonst nicht erfahren hätten. Entlastung würde ich dann jetzt erstmal primär nicht gleich nicken, sondern das wären ja sozusagen auch zusätzliche Fälle, so wie wir es nennen, die wir ja dann auch bearbeiten. Aber es ist natürlich, und das sehen wir, halten wir auch für sehr, sehr wichtig, überhaupt eine Möglichkeit, daran zu kommen und dann auch eben wieder sehr sinnvoll Infektionsketten unterbrechen zu können. Ja.
Was Ihnen womöglich viel Arbeit bereiten wird, ist der Umstand, dass mancher, der diese App dann nutzt und dann den Hinweis bekommt, Achtung, du warst in der Nähe einer infizierten Person, dann mal beim Gesundheitsamt anruft und sich Rat holt. Halten Sie das als Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden für eine richtige und sinnvolle und zielführende Reaktion?
Also ja, und da sehe ich uns einfach auch in der Verantwortung und auch das ist auch unsere Aufgabe, also eben dann diejenigen, die sich melden und informieren, eben auch entsprechend zu beraten und dann ja auch entsprechend weiterzuleiten, welche Maßnahmen dann da eingeleitet werden sollen. Also insofern, ja, das ist ja richtig, das ist ja unsere Aufgabe.
Gucken wir uns mal an, was die Corona-App tatsächlich leisten kann bei der Bekämpfung der Pandemie. Sie ermittelt für diejenigen, die sie benutzen, das jeweilige Infektionsrisiko, indem sie feststellt, wie lange ist es her, dass ich da eine infizierte Person getroffen habe, wie lange hat das Treffen gedauert, wie nah sind wir einander gekommen und wie infektiös war die erkrankte Person. Die App sagt aber nicht, das haben wir ja auch schon gehört, ob die betreffenden Menschen Auge in Auge oder Rücken an Rücken beieinander waren, ob sich eine Glasscheibe zwischen ihnen befunden hat oder ob sie Masken getragen haben. Wie tauglich sind vor diesem Hintergrund die gewonnenen Informationen?
Also das ist vielleicht auch das, wo wir jetzt als Gesundheitsämter sagen oder als Behörde, das wäre ja in unserem Sinne, das zu erfragen, wenn es denn geht. Und da ist halt die App, so wie wir es jetzt verstanden haben, ja nicht uns den Ort nennt, wo die Begegnung stattgefunden hat, ist das natürlich sehr schwierig. Aber es geht ja wirklich immer auf dem Weg dahin, jetzt erstmal was einzurichten, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, in die Nähe dann zu kommen, was ermitteln zu können. Und wir müssen jetzt einfach das mal ausprobieren. Also insofern sehen wir das schon auch positiv mal zu gucken und auszuprobieren. Es ist einfach eine zusätzliche gute Möglichkeit, Informationen zu bekommen und eben uns auch dann, so wie es jetzt ja stattfindet, wieder freier zu bewegen und trotzdem geschützt zu sein.
Aber um Ermittlungen dann durchzuführen, im Anschluss an das, wo die Corona-App dann an Grenzen stößt, da bräuchten Sie wahrscheinlich sehr viel mehr Personal, als Sie haben.
Ja, das ist richtig.
Sie hatten ja, also einige Gesundheitsämter hatten ja gefordert, dass der Alarm, den die App im Infektionsfall aussendet, auch an Sie, an die Gesundheitsämter geht, was ja nun ausdrücklich nicht vorgesehen ist. Das haben wir ja schon ausgiebig erläutert. Hätten Sie das denn für sinnvoll gehalten, dass nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Gesundheitsämter informiert werden, um dann einfach schneller im Besitz von Informationen zu sein, als das jetzt, wenn Sie auf Listen aus Cafés oder Restaurants warten müssen?
Also natürlich ist das, also das wäre natürlich ein Wunsch gewesen, dass wir auch schneller, nun muss man ja immer sagen, die positiven Ergebnisse, und davon geht es ja erstmal aus, bekommen ja die Gesundheitsämter auch immer. Und da kann ja vielleicht auch mal noch eine Nachbesserung stattfinden, dass die eben auch so schnell bei uns ist wie bei den App-Benutzern und Trägern. Das andere ist aber immer, dass die Personen, die es ja potenziell weitergeben können, die Informationen auch schnellstmöglich erhalten. Das ist ja in unserem Sinne, weil die Person kann ja auch nur dafür Sorge tragen, dass sie es nicht weitergibt. Und mit dem Umstand müssen wir jetzt umgehen, dass die das eher wissen als wir, aber es sind ja auch die Richtigen, die es dann wissen, weil von denen geht ja die Infektion dann weiter aus.
Der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, hat sich heute Morgen bei der Präsentation der Corona-App von dem berühmten Satz des ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong, inspirieren lassen und gesagt, es sei ein kleiner Schritt für den einzelnen Menschen, sich die Corona-App herunterzuladen, aber es sei ein großer Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie. Können Sie diesem Satz zustimmen?
Also ein kleiner Schritt, die sich runterzuladen, ich habe es nämlich getan, kann ich bestätigen. Ein großer Schritt zur Pandemie, ich denke, also sehe ich eher als eine Entwicklung. Eine Entwicklung hin, das kann ich mir schon vorstellen, eben solche Situationen zukünftig besser handeln zu können. Das denke ich schon. Aber ich denke, es ist noch ein Weg dahin.
Wie problematisch ist denn aus Sicht der des Gesundheitsbereichs, der Gesundheitsversorgung, dass die App eben absolut freiwillig in ihrer Nutzung ist und dass in Umfragen zuletzt weniger als die Hälfte der Befragten gesagt haben, ja, ich werde die App nutzen, während doch, wie wir auch gehört haben, 60% der erwachsenen Bevölkerung die App nutzen müsste, damit sie etwas bringt. Ist die Freiwilligkeit da vielleicht doch ein Stolperstein?
Also die Freiwilligkeit finde ich schon auch eine wichtige Sache, weil es geht ja auch darum, und so ist ja auch, dass in Deutschland die Pandemie auch behandelt worden ist, man wirklich sagt, die Verantwortung auch zu den Menschen zu geben und ein Verständnis zu bekommen. Und ich denke auch so, also dass die Menschen auch verstehen, ich kann mich, ich kann andere schützen und ich bin auch für eine Gemeinschaft verantwortlich. Und ich denke einfach auch nochmal zu stärken, und da könnte ich mir vorstellen, ist das schon eine Möglichkeit. Ich habe eine Verantwortung, wenn ich hier lebe mit anderen, und deswegen mache ich es auch. Und ich denke einfach auch, so ein Grundverständnis hier zu entwickeln und zu etablieren, halte ich einfach für was ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen begrüße ich vor dem Hintergrund schon die Freiwilligkeit, weil wir das einfach als Gesamtgesellschaft hier auch so brauchen.
Sie haben eben auch gesagt, die App dient auch als Argument für weitere Lockerungen. Was meinen Sie, wie locker können wir uns denn machen, wenn wir jetzt die App haben? Da ist ja wahrscheinlich die Versuchung groß. Wie weit trägt das tatsächlich?
Also da bin ich dann wieder auch als Gesundheitsamtsleiterin und von dem Hintergrund eher zurückhaltend. Aber es wäre ja auch, zum Beispiel jetzt im Moment müssen wir sehr viel, wenn wir wo sind, auch unsere kompletten Daten hinterlassen, wäre zum Beispiel ja vielleicht ein nächster Schritt, dass das auch über die App sich abbilden kann und dass wir nicht überall dann uns da auch so registrieren müssen. Das wäre zum Beispiel nochmal eine Vorstellung. Nach wie vor gelten ja alle anderen Maßnahmen als ganz, ganz wichtig. Die Kontaktbeschränkungen, die Hygieneregeln, die Abstandsgebot, das Maskentragen, das gehört ja alles nach wie vor dazu.
Dr. Kaschlin Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden, vielen Dank. Smart gegen Corona, eine App als Alarmanlage der Tag in HR2 Kultur. Kehren wir jetzt nochmal in das fiktive Quality Land zurück, das der Kabarettist Marc-Uwe Kling in seinem gleichnamigen Roman beschreibt. Wir haben ja vorhin schon den Protagonisten des Romans, Peter Arbeitsloser, kennengelernt und seinen digitalen Assistenten, der auf einen sehr unauffälligen und in keiner Weise angemessenen Namen hört. Er heißt nämlich Niemand.
Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte seines Recycling-Burgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung. Sie kommt sofort. Der Kellner ist wie in den meisten Restaurants ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger. Sie haben keine Anschaffungs- und Wartungskosten. Und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. Sie arbeiten für Trinkgeld. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. »Wie möchten Sie zahlen?«, fragt der Kellner. »Touchkiss«, sagt Peter. »Sehr gerne«, sagt der Kellner, wischt auf seinem Quality-Pad herum und Peters Quality-Pad vibriert. Seit seiner Einführung hat sich Touchkiss als Zahlungsmittel rasend schnell durchgesetzt. Forscher von Quality Corp, dem Konzern, der dein Leben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht gehe, sondern dass Quality Corp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wolle. Falls das tatsächlich das Ziel gewesen sein sollte, hat es zumindest bei Peter nicht funktioniert. Leidenschaftslos drückt er einen Kuss auf sein Quality-Pad. Durch einen zweiten Kuss gibt er die üblichen 32% Trinkgeld. Nach 8-sekündiger Untätigkeit schaltet das Quality-Pad auf Standby und das Display wird schwarz.
Vom fiktiven Quality Land aus dem gleichnamigen Roman von Marc-Uwe Kling zurück in die Realität, zu der seit heute auch die deutsche Corona-App gehört. Eine solche App ist anderswo schon fast ein alter Hut, in Südkorea zum Beispiel. Die dortige App ist schon viel bewundert und viel gescholten worden, letzteres vor allem aus Datenschutzgründen. Und sie ist mit all ihren Chancen und Risiken Bestandteil eines ganzen Systems, berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann.
Gerade schien das Land aus dem Gröbsten raus, da musste es direkt einen herben Rückschlag verkraften. Anfang Mai infizierte ein Nachtschwärmer in Seouls Partyviertel Itaewon unwissentlich in einer Nacht hunderte Menschen mit Corona. Als das Virus bei dem 29-Jährigen festgestellt wurde, begann die Detailarbeit und die Suche nach möglichen Infizierten. Wir haben alle Kreditkartendaten abgerufen, die in den Clubs eingesetzt wurden. Jeder auf der Liste kann sich infiziert haben. Wir haben auch GPS-Daten kontrolliert und konnten so sehen, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt länger als eine Stunde an einem Ort aufgehalten hat. Und so die entsprechenden Personen ausfindig machen und kontaktieren, erklärt die Direktorin der zuständigen Seuchenschutzbehörde Yoon Do-hee. Innerhalb von einer Stunde könnten die Behörden inzwischen ein Bewegungsprofil erstellen, was auch deshalb oft klappt, weil in Südkorea nahezu jeder mit Kreditkarte zahlt und ein Handy hat. Diese Daten zu sammeln ist in Südkorea erlaubt. Wer sich infiziert haben könnte, muss sich eine App herunterladen und soll 2 Wochen zu Hause bleiben. Da guckt der Staat ganz genau hin. Diese mobile App nutzt GPS. Jedes Mal, wenn der Nutzer sein Zuhause verlässt, werden die Behörden alarmiert. Natürlich geht es bei der Selbstquarantäne vor allem um eine freiwillige Kooperation. Wir hoffen einfach, dass von dieser App Gebrauch gemacht wird. Erklärt Park Jong-jung vom südkoreanischen Innenministerium. In die App trägt man täglich Daten ein, so wie der Student Wonjo. 2 am Tag fülle ich innerhalb der 2 Quarantäne eine Selbstdiagnose durch, einmal am Morgen und einmal abends. Wenn ich das nicht eintrage, ruft sofort der zuständige Regierungsbeamte an. Infizierten Menschen wird eine Nummer zugewiesen. Und jeder, der die App heruntergeladen hat, kann sehen, wenn sich diese Nummer in der Nähe von einem selbst aufhält. Es mag sein, dass einiges an unserem Tracking-System in westlichen Ländern Befremden auslöst. Aber bei uns hat jeder ein Smartphone und die IT-Industrie ist sehr fortschrittlich, sodass wir in manchen Gegenden über einen Transponder jedes Smartphone ausfindig machen können. Das ist eine angsteinflößende Realität. Und diese Informationen sollten deshalb auch nur für Infektionskrankheiten wie diese genutzt werden. Bekräftigt der Gouverneur der Metropolregion von Seoul, Lee Jae-myung. Doch trotz hoher Standards hat es Sicherheitslücken gegeben, wurden Menschen als Virusträger enttarnt und diskriminiert. Das war gerade beim jüngsten Ausbruch in der Partymeile von Seoul bitter für manchen, denn so wurde klar, dass er oder sie sich in der homosexuellen Szene aufgehalten hatte. Etwas, das im konservativen Südkorea mancher lieber für sich behalten hätte. Die Regierung hat anonyme Tests ausgeweitet, um die Privatsphäre so weit wie möglich zu schützen. Und wir planen zusätzliche Regeln, damit so wenige Informationen wie möglich eines infizierten Patienten bekannt werden, sagte Yoon Tae-ho vom Seuchenschutzzentrum in Seoul, kürzlich leicht zerknirscht. Das Land ist einerseits stolz auf seine Transparenz und sein Engagement. So wurden bereits mehr als 1 Million Menschen auf das Virus getestet. Er kennt aber auch die Gefahren. Die, so lernt Südkorea derzeit, lauern jedoch nicht nur bei den Daten, sondern vielmehr in dem Virus selbst. Wenn das nämlich immer mal hier und mal da aufploppt, hilft die beste Technik allein nichts. Deshalb wird in Seoul jetzt wieder stärker an die Abstandsregeln erinnert.
Das berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann über die südkoreanische Corona-App, deren Anwendungsmöglichkeiten um einiges vielfältiger sind als die der deutschen Corona-App, was zu einem großen Teil damit zusammenhängt, dass Datensammeln in Südkorea in weitaus größerem Umfang erlaubt ist als bei uns. Professor Alexander Rossnagel, Professor für öffentliches Recht an der Universität Kassel und Sprecher des Forschungsverbands Forum Privatheit, das ist ein interdisziplinärer Forschungsverband für ein selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt, so heißt es auf der Website. Guten Abend, Herr Professor Rossnagel.
Guten Abend, Herr Glab.
Bei der deutschen Corona-App ist, wie schon mehrfach gesagt, alles freiwillig. Ob ich sie nutze oder nicht, ob ich aufgrund Ihrer Informationen etwas unternehme oder nicht, all das darf ich allein entscheiden. Und die Menschen, die die App entwickelt haben, haben zumindest einiges dafür getan, dass unsere Daten dabei gesichert sind. Wobei es allerdings, wie wir gehört haben, auch Einfallstore für Hacker gibt. Wie sehen Sie denn als Fachmann für öffentliches Recht diese App? Ist sie, so wie sie konzipiert ist, aus Ihrer Sicht in irgendeiner Weise problematisch?
Also ich habe diese App mir selber heute runtergeladen. Daran können Sie erkennen, dass ich keine allzu großen Bedenken habe. Aus der Sicht des Datenschutzes ist festzuhalten, dass die wichtigsten Anforderungen erfüllt sind. Sie ist freiwillig bezogen auf das Herunterladen, auf das Nutzen und auf das Eingeben der Infektion. Der Zweck ist allein festgelegt auf Kontakte nachverfolgen und Nutzende zu warnen. Es besteht eine hohe Transparenz, weil der Quellcode veröffentlicht ist und jeder Eingeweihte dies jetzt nachvollziehen kann, was für Funktionen die App im Detail hat. Es werden die geringstmöglichen Daten verarbeitet für den Zweck der Warnung von Nutzenden. Und die Architektur, die verwendet wurde, ist auch diejenige, die am datensparsamsten ist von allen denkbaren Architekturen.
Viel ist ja darüber diskutiert worden in den letzten Wochen, dass jetzt nach der Einführung der App womöglich Restaurants, Fluggesellschaften oder auch jeder Arbeitgeber hergehen und den Gästen, Kunden und Mitarbeitern die Nutzung der App vorschreiben könnte. Gäbe es denn dafür eine Rechtsgrundlage?
Ja, das ist sehr umstritten, ob das möglich ist oder nicht. Es ist eine Frage, ob dann die Datenverarbeitung noch freiwillig ist, die Nutzung der App noch freiwillig ist. Wenn ich nur in das Flugzeug kann oder in die Bahn oder in das Restaurant oder in das Theater, wenn ich vorzeige, dass ich die App nutze oder gar wenn ein hoher Risikostatus als Angabe innerhalb der App dann dazu führt, dass mir der Eintritt verweigert wird.
Und diese Institutionen, die Sie genannt haben, Fluggesellschaften, Restaurants, Theater und so weiter, die hätten das Recht jetzt, wenn man es nicht anders gesetzlich regeln würde, den Leuten das vorzuschreiben, die Nutzung der App? Ginge das?
Wie gesagt, das ist sehr umstritten, okay, weil es keine entsprechende Regelung gibt. Ich würde jetzt als Öffentlichrechtler das so einschätzen, dass wenn Sie nur fordern, dass jemand vorzeigt, dass er die App nutzt, dass das möglich ist. Wenn Sie Daten verarbeiten, wie zum Beispiel die Meldung hoher Risikostatus, dann müssten Sie dafür eine gesetzliche Erlaubnis haben, die Ihnen fehlt.
Nun wird ja.
Aber alles das hilft dem Nutzer ja nichts, wenn er vor dem Restaurant oder vor dem Flugzeug steht und es nicht nutzen kann. Dann kann er 2 Monate später ein Urteil bekommen, das ihm Unrecht geschehen ist. Aber was hilft ihm das für den Restaurantbesuch oder für den Flug? Besser wäre es, dies klar zu regeln.
Genau, das fordern ja auch mehrere Oppositionsfraktionen im Bundestag, dass es ein Corona-Warn-App-Gesetz gibt. Die Bundesjustizministerin hat das bislang im Namen der Bundesregierung nicht für nötig gehalten, sagt sie. Was müsste denn Ihrer Ansicht nach drinstehen in einem Corona-Warn-App-Gesetz?
Also in meinen Augen müssten 3 Dinge geregelt werden. Das erste ist, es müsste geregelt werden, sowohl für den Server des RKI, dass das Robert-Koch-Institut bestimmte Daten verarbeiten darf und auch für die Nutzer, dass sie eine Vorratsdatenspeicherung von Kontaktdaten durchführen dürfen. Das zweite ist, dass in dem Gesetz Schutzvorkehrungen geregelt sein müssten. Also zum Beispiel Fragen, die heute aufgetreten sind. Die Sicherung der Freiwilligkeit hatten wir ja gerade besprochen, aber ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass man bei Android den Schalter umlegen muss, dass Standortdaten genutzt werden dürfen. Google verspricht, dass diese Standortdaten, die GPS-Daten, nicht genutzt werden, sondern nur die Bluetooth-Daten. Aber wie weit ist darauf Verlass? Eine gesetzliche Regelung könnte das klar verbieten. Dann könnte man sich darauf auch verlassen. Oder wenn Sie an den Umstand denken, dass nicht alle Teststationen die bestätigen sollen, dass jemand infiziert ist, über den digitalen Anschluss verfügen an die Corona-App. Und deswegen die Nutzer die Hotline der Telekom anrufen müssen. Dort müssen sie ihre Handynummer angeben, damit ihnen eine TAN übermittelt werden kann. Damit geben sie ihre Identität preis. Es wird zwar versprochen, dass die Daten sofort wieder gelöscht werden, nachdem die TAN übermittelt worden ist, aber sicherer wäre, wenn das gesetzlich auch verboten wäre und man nicht diesem Versprechen allein glauben muss.
Sollte das Gesetz auch dem Bundestag und der Bundesregierung untersagen, die Nutzung der App vorzuschreiben, wenn zum Beispiel eine neue starke Welle von Corona-Infektionen kommt? Oder würden Sie sagen, ein solches Recht muss sich Parlament und Regierung eigentlich immer vorbehalten?
Es kommt jetzt darauf an, wie man an der Stelle rechtspolitisch vorgehen will. Wenn man eine hohe Akzeptanz haben will und eine freiwillige Nutzung, dann muss man auch klar sagen, für welche Zwecke, und zwar mit Zweckbindung, die Daten verarbeitet werden dürfen und wer die Daten haben darf, für welche Zwecke und dass das für die Nutzer freiwillig sein soll. Wenn man die Daten für andere Zwecke noch verwenden will oder wenn man die zwanghafte Einführung der Corona-Warn-App betreiben will, dann ist es unter Umständen rechtlich unter bestimmten Bedingungen auch möglich. Aber die Frage ist dann, wer sich dann daran hält und ob nicht viele Möglichkeiten, die ja bestehen, das zu unterlaufen, dann genutzt werden und die App ihre Wirkung komplett verliert.
Professor Alexander Rossnagel, Professor für öffentliches Recht an der Universität Kassel und Sprecher des Forschungsverbunds Forum Privatheit. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir nochmal bei Peter Arbeitsloser vorbei, einer der Hauptfiguren des Romans Quality Land von Marc-Uwe Kling. Unterstützt oder sogar mehr als das von seinem persönlichen digitalen Assistenten Niemand, hat er gerade in einem Restaurant sein Essen eingenommen und mit einem Kuss auf sein Handy-Display die Rechnung bezahlt.
Vor der Tür wartet schon ein selbstfahrendes Auto auf ihn. Niemand hat es gerufen. »Hallo Peter«, sagt das Auto. »Sie möchten nach Hause?« »Ja«, sagt Peter und steigt ein. Ohne weitere Fragen nach Weg oder Adresse fährt das Auto los. Man kennt sich. Oder zumindest kennt das Auto Peter. Der Name des Autos wird Peter auf einem Display angezeigt. Es heißt Karl. »Schönes Wetter, nicht wahr?«, fragt Karl. »Smalltalk aus«, sagt Peter. »Dann spiele ich jetzt zu Ihrem Vergnügen die größten Kuschelrock-Hits aller Zeiten«, sagt das Auto und macht Musik an. Schon seit 23 Jahren hört Peter Kuschelrock. Sein ganzes Leben lang. »Mach das bitte aus«, sagt er. »Nichts lieber als das«, sagt das Auto. »Ich muss gestehen, Ihre Mucke ist so gar nicht meine.« »So?«, fragt Peter. »Was gefällt dir denn?« »Ach, wenn ich alleine rumfahre, höre ich meistens Industrial«, sagt das Auto. »Mach mal an.« Das Lied, das gleich darauf aus den Boxen dröhnt, passt sehr gut zu Peters schlechter Laune. »Die Musik ist okay«, sagt er nach einer Weile zu Karl. »Aber könntest du bitte aufhören mitzusingen?« Peter streckt sich. Das Auto ist geräumig und gemütlich. Peter leistet sich nämlich eine Mobilitätsflatrate für eine Autoklasse, die er sich eigentlich nicht leisten sollte. »Das Beste an selbstfahrenden Autos«, hat Peters Vater immer gesagt, »ist, dass man keinen Parkplatz mehr suchen muss. Sobald man am Ziel ist, steigt man einfach aus. Das Auto fährt weiter und tut, was Autos so tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Wahrscheinlich lässt es sich irgendwo volllaufen.«
Tja, es fragt sich nur, womit. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Smart gegen Corona, eine App als Alarmanlage, so haben wir diesen Tag genannt. Denn seit heute gibt es in Deutschland eine Corona-Warn-App und wer sie nutzt, kann ihr gegebenenfalls mitteilen, Achtung, ich bin mit dem Coronavirus infiziert. Natürlich nur dann, wenn das auch stimmt, denn für eine solche Eingabe braucht man einen Code, den man wiederum nur in der behandelnden Arztpraxis bekommt. Wenn man eine solche Eingabe gemacht hat, dann geht ein Warnsignal an alle Handys, die sich in letzter Zeit in der Nähe des Handys der infizierten Person befunden haben. Wahrscheinlich werden das die meisten von uns irgendwie faszinierend finden, dieses System, wenn auch vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Den einen wird eine solche Technik einigermaßen suspekt sein, weil sie nämlich bislang gar kein Smartphone haben und deshalb auch keine Erfahrung mit den Applikationen, den Apps, die man auf einem Smartphone installieren kann. 20% aller Menschen in Deutschland haben kein Smartphone. Das ist eine Minderheit, aber doch eine beachtliche Minderheit. Andere dagegen, und dazu gehört meine Kollegin Jannika Kämmerling, können sich ein Leben ohne Apps kaum noch vorstellen. Und sie demonstriert uns das jetzt anhand der ersten 2 Stunden eines beliebigen Tages.
Es ist 6.30 Uhr und so klingt mein Wecker. Das Geräusch kommt aus den Lautsprechern an meinem Handy. Ich stehe jetzt aber nicht auf, sondern drücke auf ein Feld, auf dem Schlummern steht. In genau 8 Minuten wird das Vogelzwitschern wieder losgehen. Aber warum eigentlich 8 Minuten? Weil das in der Wecker-App eben so voreingestellt ist. Und ich habe das einfach hingenommen. Jetzt schalte ich den Wecker aus und sehe die erste Push-Nachricht auf meinem Display. Es ist meine Zyklus-App. Sie fordert mich auf, jetzt meine Basaltemperatur zu messen. Die App fragt, ob ich durchgeschlafen oder Alkohol getrunken habe, ob ich Sex hatte oder ob ich krank bin. Nach wenigen Sekunden weiß ich, wann ich mit meiner nächsten Periode rechnen kann. Super praktisch, so vergesse ich nie, Tampons einzupacken. Ich habe den Flugmodus am Handy ausgeschaltet und lese die ersten Nachrichten auf WhatsApp. Ein bisschen was in einer Chatgruppe mit Kollegen und das Wichtigste, eine Nachricht von meinem Freund, der in einer anderen Stadt lebt. Beziehung ohne App, für mich ist das undenkbar. Außerdem habe ich jede Menge Push-Mitteilungen von Tagesschau, Hessenschau und Co. bekommen. Corona-Krise, Reisen aber sicher, irgendwo in Hessen gab es einen schlimmen Unfall. Ich bin Journalistin und natürlich will ich informiert in den Tag starten, weshalb ich jetzt die nächste App öffne, E-Mails. 3 bis 4 Newsletter liegen schon im Posteingang. Ich lese einen und gehe jetzt endlich auch aufs Klo. Das geht zum Glück noch ohne App. Schnell die Kaffeemaschine angemacht. Vom Smartphone wechsle ich jetzt aufs iPad und öffne da die wichtigste App für mich am Morgen, YouTube. Auf meiner Startseite steht schon das Video bereit, das ich jetzt ansehen werde.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Dann gucke ich noch 1-2 Videos meiner Lieblingskanäle über Minimalismus und vielleicht eine kurze Doku. Die Videos inspirieren mich und oft finde ich hier auch interessante Themen für die Redaktionskonferenz, die in knapp 2 Stunden stattfindet. Jetzt fragt meine Meditations-App, ob ich mir heute schon Zeit genommen habe für einen Moment der Achtsamkeit. Ah, stimmt, da war ja was. Raus aus dem Schlafanzug, rein in die Yoga-Hose. Die YouTube-App hat schon das passende Morning-Workout für mich parat.
It's time to feel uplifted.
Für die Shavasana, also die Endmeditation, öffne ich die Meditations-App auf meinem Handy. Ich freue mich ein bisschen, denn ich habe jetzt 13 Tage in Folge meditiert und in den vergangenen Monaten schon mehr als 1000 Meditationsminuten angesammelt. 10 Minuten später stehe ich unter der Dusche und lausche neuer Musik, die mir auf Spotify vorgeschlagen wurde. Jetzt kommt eine wichtige App zum Einsatz, denn es geht ums Wetter. 24 Grad und Regen. Ich entscheide mich für Jeans und T-Shirt. Noch ein schneller Blick in die App der Deutschen Bahn. Natürlich kommt heute nichts pünktlich, da nutze ich doch schnell mal die Zeit. Kurz bevor ich meine Schuhe anziehe, kommen noch 2 Push-Meldungen rein. Mein Kalender erinnert mich daran, dass eine liebe Freundin Geburtstag hat. Die Erinnerungs-App macht ihrem Namen alle Ehre und lässt mich daran denken, den Pulli einzupacken, den ich mir neulich von einer Kollegin geliehen habe. Ich öffne die Podcast-App und mache mich auf den Weg zur Bahn. Am Gleis schließe ich 8 Apps und frage mich, nutze ich mein Smartphone oder ist es eigentlich umgekehrt?
Und diese Frage meiner Kollegin Jannika Kämmerling an sich selbst, die Frage, nutze ich mein Handy oder nutzt es mich, die bringt uns geradewegs zu Professor Sebastian Oschatz, Professor für Interaktionsgestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Guten Abend. Herr Professor Oschatz, sind Sie da? Hallo? Er antwortet mir nicht, obwohl wir eigentlich allem, was ich weiß, zufolge mit ihm verbunden sein müsste. Jedenfalls hören wir ihn nicht antworten. Ich hoffe mal, wir bekommen die Verbindung noch so hin, dass ich das Gespräch mit ihm führen kann. Kann durchaus sein, dass er mich die ganze Zeit hört, dass er auch versucht zu antworten. Aber dass wir ihn alle nicht hören, das wäre natürlich besonders bedauerlich. Ich beobachte die Kolleginnen gerade, wie sie versuchen, die Verbindung wiederherzustellen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssten wir wahrscheinlich die Sendung etwas früher beenden, als wir das eigentlich beabsichtigt hatten. Jetzt sehe ich, bin ich aber ganz guten Mutes, dass wir ihn doch am anderen Ende der Leitung haben. Herr Professor Oschatz.
Guten Abend. Ja.
Wunderbar, das ist beruhigend, dass Sie da sind. Technik ist immer noch was Herausforderndes. Das ist gerade interessant bei einer Sendung, wie wir sie heute machen, wo es um eine ganz niegelnagelneue App geht. Mhm. Auf Ihrer Website steht, Interaktionsgestaltung beschäftigt sich mit der planvollen Nutzung der Wirkungen, die Dinge auf den Menschen und auf seine vielfältigen Bedürfnisse haben. Sie haben sich heute die Corona-App heruntergeladen, das haben Sie mir berichtet. Welche Wirkung hat diese App und die Art, wie sie gestaltet ist, auf Sie?
Naja, die App ist natürlich erstmal jetzt ein Meilenstein in eine neue Art von App. Das ist erstmal total interessant. Das ist ja eine App, die nutzt nicht mir, die soll nicht mich irgendwie beglücken oder mit irgendwas verbinden, sondern das ist eigentlich ja ein gesellschaftliches Projekt, was mit dieser App angefangen wird. Und das ist erstmal so ganz interessant. Also die App hat ja eigentlich kein besonders interessantes Interface, sondern sie kehrt eigentlich das Konzept um. Ich aktiviere sie. Im besten Fall verbraucht sie keinen Strom, blockiert mein Handy nicht, bringt mein Handy nicht zum Abstürzen. Und im, zweitbesten Fall informiert sie mich, dass ich dringend aus all dem, was ich gerade mache, rausgehe und jetzt sofort zum Arzt gehen muss. Und das ist ja erstmal jetzt ein anderes Modell, wie das, was wir an Apps doch kennen. Also das finde ich erstmal so ganz interessant an dieser App.
Das heißt, man müsste so eine App auch anders gestalten als die Apps, die wir bisher gekannt haben?
Man muss sie vielleicht gar nicht so sehr gestalten, aber ich glaube, man muss andersrum noch mehr erzählen, was das eigentlich ist. Das ist ja ein gesellschaftliches Projekt, wie wir hier diesen Virus in den Griff kriegen wollen. Also diese unsichtbare Gefahr, die sich jetzt um uns ausgebreitet hat oder ausbreitet. Und die konterkarieren wir jetzt mit einer unsichtbaren Technologie, also diesem Bluetooth. Und das ist jetzt so von der ganzen Interaktionsgestaltung ist das echt ein Neuland, was da passiert gerade. Und weil ich denke, man kann viel von diesen Strategien, die man traditionell in der Interaktionsgestaltung benutzt, so Gamification oder sowas, gar nicht so sehr benutzen, weil es ist ja hier ein gemeinsames Projekt.
Die Nutzung der App ist freiwillig, das haben wir fast in jedem Satz unserer Sendung heute betont. Gleichwohl ist es wichtig, das hören wir auch, dass möglichst viele mitmachen. Und das ist ja nun genau so ein Punkt, wo Gestaltung ins Spiel kommen kann, eben dieser Freiwilligkeit, sagen wir mal, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Sehen Sie da Ansätze, so wie die App gestaltet ist, beziehungsweise hätten Sie noch Ideen, was man da besser machen könnte?
Im Moment segelt diese App natürlich sehr unterm Radar. Also man versucht natürlich alles, auch im Hinblick auf Barrierefreiheit, dass sie wirklich sehr, sehr einfach ist. Ich denke, was natürlich interessant ist, wie kann ich jetzt an diesem gemeinsamen Projekt, diesen Virus in den Griff zu kriegen, mithelfen und wo stehen wir als Gesellschaft da? Und das ist ja durchaus eine spannende Aufgabe. Das sieht man ja auch in den ganzen Headlines, in den Tageszeitungen und so weiter, wo über Fallzahlen und so weiter immer statistisch berichtet wird. Aber ich denke, da kann man natürlich schon noch mehr tun, dass man mit so einer App auch mehr am Puls der Zeit ist und eben gucken kann, wie man da mithilft oder wo stehen wir da als Gesellschaft insgesamt.
Wie könnte man das machen?
Das könnte man natürlich durch Grafiken machen, durch Illustrationen, durch irgendwelche Ticker oder sowas, die das anzeigen, wo stehen wir gerade. Natürlich ist es ein wahnsinnig langsames und großes Projekt. Also da muss man natürlich auch mal gucken. Also es wird ja da ein sehr großer Stein den Berg raufgerollt, gerade mit diesem Virus. Also insofern ist das jetzt was man nicht nur in der App machen kann, sondern man muss es natürlich begleiten. Das ist natürlich eine Frage der Medien, das ist eine Frage an die Politik natürlich, dass man auf allen Ebenen dieses Vertrauen in diesen kleinen Baustein App eben auch unterstützen muss.
Für manche der vorhin erwähnten 20% der deutschen Bevölkerung ist die Corona-App jetzt vielleicht ein Anlass, mal über die Erstanschaffung eines Smartphones nachzudenken. Könnte also die Corona-App ein weiterer Meilenstein sein auf dem Siegeszug, den das Smartphone in den letzten Jahren zurückgelegt hat?
Na, ich denke, man muss jetzt natürlich an vielen Stellen darüber nachdenken. Also viele Menschen werden sich mit diesem Gedanken jetzt tragen. Man kann natürlich sagen, diese App ist natürlich jetzt ein Mittel, wie man mithilfe der App, mit der Handy-Infrastruktur, also den ganzen Geräten, die von Apple und Google in den Umlauf gebracht worden sind, dieses Problem in Angriff nehmen kann. Technisch ist es natürlich auch möglich, sowas außerhalb eines Smartphones zu tun. Und auch da kann man natürlich über Hardwarelösungen nachdenken. Die sind halt langsamer entwickelt und kosten natürlich mehr Geld. Aber generell ist es jetzt nicht zwingend, dass man ein Smartphone genau für diese Funktion nimmt. Im Gegenzug wäre vielleicht sogar eine smartphonefreie Lösung unter den genannten Bedenken auch auch in Bezug auf Datenschutz vielleicht auch gar nicht so falsch. Aber die kostet natürlich mehr, die ist umständlicher und ist nochmal ein anderes Projekt. Ich bin ja froh, dass diese App jetzt in der doch relativ kurzen Zeit tatsächlich in den App-Stores gelandet ist.
Sagt Professor Sebastian Uschertz, Professor für Interaktionsgestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Vielen Dank. Smart gegen Corona, eine App als Alarmanlage. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit dieser, mit jener oder auch mit gar keiner App.